Wir werden gegrüßt durch das Wort des Apostels Paulus, so wie die Gemeinden in unserem Vaterland heute gegrüßt werden, aus 1. Korinther 15. Da schreibt der Apostel des Herrn Jesus Christus: Ich erinnere euch aber, liebe Geschwister, an das Evangelium. Ich habe es euch verkündigt und ihr habt es auch angenommen. Und ihr steht fest in diesem Evangelium. Ihr werdet auch selig durch dieses Evangelium, sofern ihr es festhaltet in der Form, in der ich es euch verkündigt habe. Sonst wärt ihr umsonst gläubig geworden. Denn als erstes habe ich euch weitergegeben, was auch ich empfangen habe. Nämlich, dass Christus gestorben ist für unsere Sünden nach der Schrift, und dass er begraben worden ist und dass er auferstanden ist am dritten Tag nach der Schrift. Ich habe euch weitergegeben, dass er gesehen worden ist von Kephas, Petrus also, danach von den Zwölfen. Danach ist er gesehen worden von mehr als 500 Brüdern auf einmal, von denen die meisten noch heute leben, einige aber sind entschlafen. Danach ist er gesehen worden von Jakobus. Danach ist er von allen Aposteln gesehen worden. Dann habe ich euch als drittes weitergegeben. Zuletzt ist er auch von mir gesehen worden, wie von einer unzeitigen Geburt. Denn ich bin der Geringste unter den Aposteln, der ich nicht wert bin, dass ich überhaupt ein Apostel heiße, weil ich die Gemeinde Gottes verfolgt habe. Aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Und seine Gnade ist an mir nicht vergeblich gewesen, sondern ich habe viel mehr gearbeitet als sie alle. Nicht aber ich, sondern Gottes Gnade, die mit mir ist. Liebe Gemeinde, es ist normal, dass unabsehbar viele Menschen um uns herum sagen: Ach, lass es doch! Was soll das mit dem Auferstandenen? Ich will damit nichts zu tun haben. Normal. Aber wenn dann fast entschuldigend dazu gesagt wird, es kommt ja auch gar nicht darauf an, ob Jesus wirklich auferstanden ist oder ob er symbolisch oder im Grab geblieben ist. Hauptsache ist doch, dass man ein anständiger Mensch ist. Das sagen sogar die Kannibalen. Wenn jemand in die Ehe einbricht, dann muss er weg. Dann meinen Sie, dass das Anstand ist. Und dann wird er gefespert, der Ehebrecher. Also, ist schon unter uns völlig unklar, was eigentlich Anstand ist. Aber wenn uns das nahegelegt wird, lass doch das mit dem Auferstandenen weg, sollten uns sich die Haare sträuben, sofern man noch welche hat. Denn da geht's ans Eingemachte. Dass Gott uns einen lebendigen Heiland zugedacht hat, der auch mit meinen Dummheiten fertig wird, auch mit meinem starren Kopf, mit meinen Verfehlungen, mit meiner Lieblosigkeit, der mich mal nicht im Grab lässt, sondern ewig heimbringen will zu Gott. Es kommt darauf an, dass ich einen lebendigen Jesus habe. Und deshalb lassen Sie mich als erstes sagen, wir sollten uns von der Gewissheit, dass Jesus lebt, aber auch nicht das Geringste abmarkten lassen. Ich erinnere mich an die erste Synodalsondertagung im Jahr 1967, das ist auch lange her. Ach, in diesen Tagen denke ich dran, da war der junge Bruder Dr. Dauer bei uns als jüngster Synodaler. Dr. Oswald Seiter, der vor einigen Wochen gestorben ist. in Kraft Dr. Karl Dumbler, der Oberkirchenratsdirektor, der vor wenigen Tagen verstorben ist. Wir alle waren jung. Damals in jenen Jahren war eine gewisse Wurstigkeit aufgekommen. Im Blick auf den christlichen Glauben ist ja ganz egal, was man eigentlich glaubt. Man sollte nicht so stur sein, dass man so am Glaubensbekenntnis festhält. Und da gab es diese Sondertagung auf der Insel Reichenau, abgeschirmt von der Öffentlichkeit. Und da hat der damals junge Professor Peter Stuhlmacher von Tübingen diesen Satz gesagt. Es ist nicht geraten, also ein bisschen umständlich gesagt, wie das Professoren sagen können, ist nicht geraten, dass sich die Christenheit auch nur das Geringste abmarkten lässt vom Glauben an den auferstandenen Jesus. Ist nicht geraten, dass die Christenheit auch nur das Geringste abmarkten lässt, wegnehmen lässt. Vom Glauben an auferstanden Jesus. Denn das war von Anfang an ja schon so, dass man damals im Heiligen Land sagte, ach ihr Jesusleute, ihr könnt beten, wir wollen stehend oder kniend oder sitzen, ihr könnt die Hände falten oder ausstrecken, was ihr wollt, ihr könnt moderne oder alte Lieder singen, aber eins dürft ihr nicht. Ihr dürft diesen Namen Jesus nicht noch einmal gebrauchen. Ihr dürft nicht vom Auferstandenen reden. Das gibt's nicht. Und Paulus war einer von denen, der gesagt hat, ich schlage ihn auf den Mund, bis sie aufhören, von diesem Jesus zu reden. Paulus hat gewusst, was das bedeutet, ob man einen auferstandenen Jesus hat oder nicht. Durch Gottes Gnade bin ich überhaupt, was ich bin. Ich war ein Verfolger Jesu, aber er hat mich herausgerissen. Er hat es den Korinthern geschrieben. Ach, das war eine aktive, lebendige, vitale Gemeinde. Die haben gesagt, wir müssen neue Gottesdienstformen erfinden. Man kann doch das Abendmahl feiern, wie man es bisher gefeiert hat. Man muss ein bisschen anders feiern, vorher ein Vesper feiern. Richtig essen, trinken, dass einem wohl ist. Und wir müssen anders singen, wir müssen anders beten. Und im Zug dieser Reformen haben sie gesagt, lass doch das mit dem Auferstandenen weg. Die Auferstehung, lass doch. Bringt nichts. Es bringt doch bloß Barrieren für die Außenstehenden. Können manche Menschen nicht glauben und dann laden wir sie doch besser ein, wenn wir nicht mehr vom Auferstandenen Jesus reden. Da 1. Korinther 15 steht, dass Paulus sagt, bei euch gibt es Leute, die Auferstehung ist nichts. Auf weg damit. Das ist die uralte Geschichte. Braucht man gar kein moderner Mensch zu sein, zu sagen, als moderner Mensch tue ich schwer zu glauben, dass Jesus, das ist 2000 Jahre alt, hat so einen langen Bart, dass das Menschen sagen, das kann ich nicht glauben. Aber der Apostel Paulus hat gewusst, davon möchte ich mich nichts abmarken lassen. Der Professor Stuhlmacher hat seinen verehrten Apostel Paulus, den er uns oft ausgelegt hat, verstanden. Dann gibt's keine Gewissheit, dann bin ich als armseliger Mensch, der das Gute will und nicht fertig bringt. Und das Gute, das er doch eigentlich vorhat, nicht vollbringen kann. Aber das Böse, das er gar nicht will, von dem wird er überfallen. Wer wird mich erlösen von diesem Leib? Gott sei Dank, dass es einen lebendigen Jesus gibt. Wenn ich auf mein langes Leben zurückblicken kann, dann sage ich, Gott sei Dank, dass Jesus mich bewahrt hat vor vielen Dummheiten, dass er mich herausgerissen hat aus ausweglosen Situationen. Wir wollen uns nichts abmarken lassen vom Glauben Auferstandenen, weil doch auch aus uns immer wieder der Zweifel aufkeimt, ist denn auch wahr? Ist denn auch möglich? Ist das biologisch, technisch möglich, dass der tote Jesus wieder lebt? So wie es die ersten Jüngerinnen und Jünger ergriffen hat, mit Entsetzen sind sie vom leeren Grab weggegangen. Ja, was ist jetzt los? Die haben doch nicht gesagt, Halleluja, jetzt lebt Jesus. Der Zweifel kann, ich sage es Ihnen immer wieder,
Neulich hat mich jemand gefragt, warum sprichst du immer wieder von den alten Menschen? Weil ich weiß, wie gerade bei älteren Menschen der Zweifel aufbrechen kann, wie nie im Leben zuvor. Wollen wir uns erst recht nichts abmerken lassen vom Glauben an den auferstehenden Jesus, der auch mit Zweifel fertig wird. Ist Ihnen schon mal aufgegangen? Das ist jetzt das Zweite, was mir wichtig geworden ist. Was ich auch im Auftrag von Jesus weitergeben will, der Auferstandene kann mit unserem Zweifel fertig werden. Mit dem Zweifel, der an uns herangetragen wird, mit dem Zeitgeist und erst recht mit dem Zweifel, mit dem Kleinglauben, der aus uns selbst auftaucht. Ist Ihnen schon mal aufgefallen, dass der Jesus, der so viel Kranke geheilt hat, Stürme gestillt hat, Hungrige gespeist hat, nach der Auferstehung keinen Kranken gesund gemacht hat, keinen Sturm gestillt hat, aber zu Zweifelnden gekommen ist. Nicht bloß zum Thomas, sondern zu den Frauen, die gesagt haben, was ist jetzt los? Der Petrus, der es nicht für möglich, die Emmausjünger, wir haben gedacht, er würde Israel erlösen, aber jetzt ist vorbei. Zu ihnen kam Jesus. Der auferstandene Jesus hat sich darauf spezialisiert, in Schöpferkraft mit unserem Zweifel fertig zu werden. Sogar der Paulus bezeugt, ich war ein Verfolger der Gemeinde, ich bin eigentlich gar nicht wert, ich darf eigentlich gar nicht den Titel Apostel tragen. Ich habe die Gemeinde des Sohnes Gottes, ich habe die Gemeinde Jesu verfolgt. Aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Der Herr Jesus hat mich herausgerissen aus dieser Gegnerschaft, dass der Zweifel das Wichtigste sein soll. Ich habe plötzlich Jesus gesehen, habe plötzlich bloß noch einen Wunsch. So steht es Philipper 3. Ich möchte ihn erkennen und in ihm erfunden werden. Ich möchte ihn erkennen und die Kraft seiner Auferstehung. Wissen Sie eigentlich, dass Sie das abrufen dürfen in Ihren oft so armseligen Verhältnissen, wenn wir unsere Seele ansehen? Wenn alle Seelenkraft entschwindet, Herr, schenk mir deine Auferstehungskraft, lebendiger Jesus, dich brauche ich, möchte dich erkennen und die Kraft deiner Auferstehung. Damit Jesus auch mit dem Zweifel fertig wird, der um uns herum aufbrandet und der aus uns selber kommt. Dass es wahr wird, was die Jünger erlebt haben. Da wurden die Jünger froh, dass sie Jesus sahen. Jesus kann den Zweifel nehmen. Aber es gibt auch starke Hinweise. Wir bekommen Stützen, Manschetten, mit denen der Paulus sagt, es ist ja nicht einfach so eine Behauptung, dass Jesus auferstanden ist. Ich habe euch zum Ersten gegeben, dass das nach der Schrift gegangen ist. Zweitens, er wurde gesehen, sodass nachher der Apostel Johannes sagen kann, wir haben mit ihm gegessen und getrunken, wir haben ihn betastet. Das alles können wir heute nicht mehr. Aber dann sagt der Johannes, wir haben von ihm das Wort des Lebens empfangen. Das ist die Würde der Gemeinde Jesu, dass lebendige Jesus uns sein Wort zuteilt. Lebendige Jesus. Und plötzlich weiß, das ist für mich gegeben. Also er wurde gesehen, zweite und dritten. Der Jesus ist sogar mit mir fertig geworden. Mit mir, der ich ein Verfolger war. Durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Seine Gnade ist an mir nicht vergeblich gewesen. Sondern ich habe mehr gearbeitet als Sie alle. Da denke ich immer an den Dieter Messner. Der erlebt auch die Gnade. Und an viele von uns in der Mitarbeiterschaft. Dass wir arbeiten können und dürfen. Dass wir nicht Nächte am Fernsehen verbringen müssen. Sondern dass die Brüdergemeinde dafür sorgt, dass man jeden Abend ausgebucht ist. Also Gottes Gnade, dass er uns Bewegung hält. drei starke Gründe. Er ist gestorben für unsere Sünden gemäß der Schrift. Er ist auferstanden nach der Schrift. Apostel Paulus sagt nicht, jetzt müsst ihr es doch begreifen, verstehen, das ist doch logisch klar. Ich lege es euch doch da. Mit ein bisschen Grips müsstet ihr drauf. Nein, das kann man nicht verstehen. Was kein Auge gesehen, kein Ohr gehört hat, in keines Menschen Sinn gekommen ist, das hat Gott bereitet, denjenigen lieben. Wie wollen wir denn das verstehen? Die Logik des Apostels Paulus ist, was Gott vor langen Jahrhunderten angekündigt hat, das ist eingetroffen, ist verlässlich, ist umgesetzt worden, 1:1. Ist keine Panne drin. Das gesagt wurde, der allerverachtetste und unwerteste, ausgestoßen, voller Schmerzen und Krankheit, der trug unsere Schuld. Dem hat Gott unsere Lasten aufgeladen. Und nun wird er mein Knecht, der Gerechte, die vielen gerecht machen, ist angekündigt und durch Jesus umgesetzt für uns, dass wir, in deren Leben doch so viel Pannen, so viel Defizite sind, von ihm gerecht gemacht werden nach der Schrift. So hat es Gott verheißen. Und der Herr Jesus hat als der Auferstandene nicht gesagt, jetzt strengt euer Verstand an, sondern er öffnete ihnen die Schrift, dass sie verstanden, da ist Logik drin, da ist Verlässlichkeit drin. Was angekündigt ist, ist eingetroffen. Auch das ist auferstanden nach der Schrift. Schon der Mose hat als scheidender Befreier, Erretter, dem Volk Israel gesagt, Gott wird einen Propheten wie mich als Befreier, als Erretter, als einer, der die Herde leitet. Er wird ihn erwecken. Und die erste Gemeinde, Petrus und Johannes, die haben immer wieder gesagt, Leute, das ist jetzt wahr geworden. Im wahrsten Sinn des Wortes, nicht bloß ein bisschen wachgerüttelt, sondern er ist erweckt. Auferweckt vom Tod. Das, was längst angekündigt ist, auch quer durch die anderen Propheten, ist eingetroffen. Verlässlich. Wasserdicht. Das Zweite ist gesehen worden. Von zweifelnden Leuten. So gut, dass, wie wir es eben in der Schriftlesung gehört haben, die Frauen am Grab und nachher die Jünger gezweifelt haben, als die Frauen kamen und dann gesagt haben, wir haben ihn gesehen, er lebt. Und sie gesagt, das sind doch Märchen. So sind eben Frauen, die sehen immer Gespenster. Gut, dass das gesagt wird. Den Zweifelnden hat Jesus den Glauben, nicht den Glauben, die Gewissheit geschenkt. Er lebt. Er ist gesehen worden. Und drittens, er ist sogar mit meinem Zweifel, mit meinem Fanatismus fertig geworden, dass ich gesagt habe, alles ist möglich, bloß das mit dem auferstandenen Jesus nicht. Ich habe ihn gesehen, 1. Korinther 9. Oft. Große Geschenk, ich habe es ganz gewiss, dass er lebt und ich möchte es meinen Gemeinden weitergeben. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, dass wir Jesus haben. Jetzt gibt es den Erlöser. Jetzt gibt es den, der fertig wird mit meinem verpfuschten Leben. Jetzt gibt es den, der fertig wird mit meiner Todesangst. Der mir den Weg öffnet, heim zu Gott. Wozu das alles? Warum diese Aufregung? Ist denn das im grünen Bereich, wie man heute so sagt, dass man sich so aufregt, wie der Apostel Paulus sich offensichtlich aufregt, mit großer Emotion das sagt? Ja, das ist im grünen Bereich, dass wir uns das nicht nehmen lassen. Wenn uns intolerant vorgehalten wird, ihr müsst das aufgeben mit dem Jesus. Dann wollen wir dabei bleiben. Ich bleibe dabei. Ich glaube, dass Jesus mein Erlöser ist und dass ich mich seiner Gnade getrösten darf. Ich bleibe dabei. Das ist die Wahrheit. Es hat ja in den letzten Monaten manches Furore gegeben um eine Predigt, in der gesagt wurde, nichts ist gut in Afghanistan, nichts ist gut mit der Rentenversicherung, nichts ist gut mit dem Kindertag. Das ist doch klar. Das ist doch Binsenweisheit. Steht jeden Tag in der Zeitung, wo überall Pannen sind. Seitdem der Mensch Gott losgelassen hat, obwohl Gott den Menschen zu ewiger Gemeinschaft mit ihm bestimmt hat, ist doch nichts mehr gut. Aber doch nicht bloß in Afghanistan, in meinem Leben, in meinen Gedanken, meiner Fantasie, in meinem Zorn, mit meiner Ungeduld, ist doch nichts gut. Und jetzt kommt plötzlich wieder Schöpfungswirklichkeit in unsere Welt. Gerhard Oettinger hat das gesagt, mit der Auferstehung von Jesus ist eine ganz neue Kraft und Bewegung in unsere Welt hineingekommen. Es ist wieder eine Schöpfungsbewegung, dass wir, die wir oft so falsch stehen, in die richtige Richtung gebracht werden können, dass unser Leben Zukunft hat. Es kommt manchmal vor, dass, wenn es zu lange an der Ampel dauert, bis grün kommt, ich offenbar in Gedanken bin. Und selbst dann, wenn die Ampel schon längst auf grün umgesprungen ist, ich noch vor mich hinschlafe. Opa schläft. Und dann sind aber die, die hinter mir kommen, mit dem Wagen bereit, ihre Hupe endlich einmal in Bewegung zu setzen und mir deutlich zu machen, go, auf, los, jetzt ist Zeit. Grün. Es ist nicht nur im grünen Bereich, das, was diese Welt anzweifelt, was oft der Zweifel aus uns selbst uns unmöglich macht. Alles im Grün. In Ordnung. Verheißen vor Jahrhunderten, bevor Jesus gekommen ist. Ist gesehen worden. Er wird mit Zweifel fertig. Alles im grünen Bereich. Aber jetzt nochmal ein anderes Bild. Die Ampel ist auf grün. Dass wir sagen, Herr Jesus, ich möchte dich erkennen. Ich brauche in mein armes Leben hinein deine Auferstehungskraft. Ich möchte deine Kraft der Auferstehung an mir wirken lassen. Los, Herr, ich warte auf dein Heil. Amen.